Das Gut des Glaubens. Dass der Glaube ein kostbares Gut darstellt, ist aus dem Bewusstsein der Katholiken weitgehend verschwunden. Man hat sich angewöhnt, den Glauben als eine Weltanschauung unter vielen zu betrachten. Sein göttlicher Charakter wird vergessen. Er ist zu etwas bloß Menschlichem geworden. Sein Absolutheitsanspruch erscheint als anmaßender Ausdruck der Gesinnung derer, die diesen Glauben haben, und nicht mehr als Wahrheitsanspruch der göttlichen Autorität dessen, der den Glauben gestiftet hat. Dabei hat noch das Zweite Vatikanische Konzil den göttlichen Charakter des Glaubens deutlich herausgestellt, wenn es ihn als die Antwort auf die göttliche Offenbarung beschreibt. Zitat: Dem offenbarenden Gott ist der Gehorsam des Glaubens zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch Gott als Ganzer in Freiheit, indem er sich dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft und seiner Offenbarung willig zustimmt. So in der dogmatischen Konstitution über die göttliche Offenbarung, Artikel 5. Der Glaube ist ein kostbares Gut, weil er letztlich das Wort Gottes selber ist, das der Kirche zur Weitergabe und Verkündigung anvertraut ist. Das letzte Konzil spricht vom heiligen Schatz des Wortes Gottes, Verbi Dei Sacrum Depositum. Der einzelne Gläubige ist berufen, diesen Schatz sich so zu eigen zu machen, dass das göttliche Wort sein Glaube wird, der als göttliche Tugend heilsnotwendig ist. Im Hebräerbrief heißt es: Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und im athanasianischen Glaubensbekenntnis, Zitat: Wer da selig werden will, der muss vor allem den katholischen Glauben festhalten. Wer diesen nicht in seinem ganzen Umfange und unverletzt bewahrt, wird ohne Zweifel ewig verloren gehen. Zitat Ende. Natürlich darf das nicht rigoristisch verstanden werden. Wir brauchen hier auf die im Laufe der Theologiegeschichte sich herauskristallisierenden Differenzierungen und Einschränkungen im Sinne einer entschuldigenden, weil unüberwindlichen Unkenntnis des wahren Glaubens nicht einzugehen, auf die Möglichkeit einer Ignorantia Invincibilis, von der Papst Pius IX. Schon 1863 sprach, denn die Gefahr liegt heute gewiss nicht im Rigorismus, etwa im Sinne des von Pius XII. Verurteilten Leonard Finney, sondern im Indifferentismus, der die Heilsnotwendigkeit des Glaubens leugnet. Der Glaube ist unendlich kostbar, weil er aufgrund seiner Heilsnotwendigkeit über das ewige Schicksal des Einzelnen entscheidet, die Augen für die Wahrheit Gottes öffnet und die Liebe zu Gott ermöglicht. Er ist der Anfang des ewigen Lebens. Zur vornehmsten Aufgabe der Kirche gehört deshalb seine Bewahrung und treue Weitergabe. Je kostbarer das Gut, umso größer die Pflicht zur Treue. Vernachlässigung dieser Pflicht bedeutet Veruntreuung. Aus der unendlichen Kostbarkeit des Glaubens ergibt sich deshalb die indispensable Pflicht der Kirche, ihn vor Verfälschung und Entstellung zu schützen. Diese Pflicht wird heute vielfach verkannt. Wie das Gespür für die Kostbarkeit des Glaubens verschwunden ist, so auch das Wissen um das Übel der Häresie. Es ist unpopulär geworden, über die Sünden gegen den Glauben zu sprechen. Doch es ist widersprüchlich, einerseits über die Glaubenskrise zu klagen, andererseits die Sünden gegen den Glauben zu verharmlosen. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Überblick über diese Sünden geben. Direkte Sünden gegen die göttliche Tugend des Glaubens sind Apostasie und Häresie. Apostasie ist der Abfall vom christlichen Glauben, also etwa die Leugnung der Existenz Gottes oder der Gottheit Jesu. Häresie ist die Leugnung einer Glaubenswahrheit oder der hartnäckige Zweifel an ihr. Wenn sie sich nach außen kundgibt, ist sie nicht bloß eine Sünde, sondern ein Delikt im Sinne des Kirchenrechts. Der geltende Kodex des Kirchenrechts, der CIC von 1983, definiert die Häresie im Kanon 751 auf folgende Weise, Zitat: Häresie nennt man die nach Empfang der Taufe erfolgte hartnäckige Leugnung einer kraft göttlichen und katholischen Glaubens zu glaubenden Wahrheit oder einen hartnäckigen Zweifel an einer solchen Glaubenswahrheit. Zitat Ende. Die Leugnung und der Zweifel sind hartnäckig, lateinisch pertinax, wenn man es tut, obwohl man weiß, dass es sich um Glaubenssätze handelt, die die Kirche als göttlich geoffenbart zu glauben vorstellt. Das ist bei allen Dogmen der Fall. Wer hartnäckig ein Dogma leugnet oder anzweifelt, ist laut geltendem Kirchenrecht automatisch exkommuniziert. Im Kanon 1364 Paragraph 1 heißt es: Der Apostat, der Heretiker oder der Schismatiker ziehen sich die Exkommunikation als Tatstrafe zu. Zitat Ende. Tatstrafe bedeutet, dass die Strafe von selbst durch Begehen des Delikts eintritt. Es mag überraschen, dass laut dem geltenden Kirchenrecht auch schon der freiwillige Zweifel eine Häresie darstellt. Das rührt daher, dass ein solcher Zweifel mit dem Glauben unvereinbar ist. Denn der Glaube besteht in einem Urteil, das der geoffenbarten Wahrheit zustimmt. Die Festigkeit des Urteils muss der Glaubwürdigkeit dessen, der sich für die Wahrheit des Geoffenbarten verbürgt, korrespondieren. Da dies beim christlichen Glauben Gott selbst ist, muss die Festigkeit eine über alles Erhabene sein. Beim Zweifel gibt man diese Festigkeit preis, hebt das Urteil auf und lässt es in der Schwebe. Das entspricht auch ganz dem umgangssprachlichen Verständnis von Glaube. Wenn ein Freund zum anderen sagt, ich versichere dir, dass ich gestern deinen Wunsch ausgeführt habe, und der andere darauf mit einem Zweifel antwortet, etwa in der Art, da bin ich mir nicht ganz sicher, dann ist der Freund zu Recht beleidigt, weil der andere ihm keinen Glauben schenkt. Da die göttliche Tugend der Liebe den Glauben voraussetzt, haben die genannten Sünden der Apostasie und der Häresie mit dem Verlust der Glaubenstugend auch den Verlust der heiligmachenden Gnade zur Folge. Es handelt sich also um Todsünden. Keine direkte Sünde gegen den Glauben ist seine Verleugnung. Es ist ja möglich, in seinem Herzen den Glauben zu bewahren, während man ihn mit dem Mund leugnet. Es handelt sich aber um eine schwere Sünde gegen die Pflicht, den Glauben zu bekennen. Im Römerbrief heißt es: Mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit, mit dem Munde geschieht das Bekenntnis zum Heil. Die Verleugnung kann ausdrücklich sein, also durch Worte, Zeichen oder Handlungen, oder stillschweigend. Durch Schweigen sündigt man, wenn es situationsbedingt als Zustimmung zu einer glaubensverleugnenden Aussage verstanden werden muss. Die Verheimlichung des Glaubens ist keine Leugnung und kann erlaubt sein, zum Beispiel in Zeiten der physischen oder moralischen Verfolgung. Wenn man unter solchen Umständen von Privatpersonen nach dem Glauben gefragt wird, ist Schweigen oder ausweichendes Antworten erlaubt. Nicht erlaubt ist dies aber, wenn zum Beispiel ein Dritter auf eine einschlägige Frage hin behauptet, unter den Anwesenden sei kein Katholik. Jeder Gläubige hat die Pflicht, den eigenen Glauben zu bewahren und deshalb auch zu schützen. In einer Zeit, in der der Glaube unvermeidlich den Einflüssen einer glaubensfeindlichen Umwelt ausgesetzt ist, gehört dazu die Pflicht, den eigenen Glauben in seiner Tiefe und Schönheit kennenzulernen, sich für ihn zu interessieren und ihn in der eigenen Seele durch ein treues Glaubensleben tiefe Wurzeln fassen zu lassen. Fast immer geht dem Glaubensabfall die Sünde der Interesselosigkeit voraus. Normalerweise ist die Apostasie nicht ein plötzlich hereinbrechender Absturz des Glaubens, sondern seine schleichende, unmerkliche Auflösung. Man atmet täglich fast unbewusst das Gift der glaubensfeindlichen Denkweise der Medienöffentlichkeit ein und lässt die Immunkräfte des Glaubens in der eigenen Seele brachliegen. Wenn man nicht selber das Heft des Handels in die Hand nimmt und sich über seinen Glauben kundig macht, weiß man zum Schluss nicht mehr, was man als Katholik eigentlich glauben soll und was man selber noch tatsächlich glaubt. Man weiß vielleicht, dass man gegen den Zölibat des Priesters ist, weil man dem Einfluss der Medien erlegen ist, aber man weiß nicht mehr, was überhaupt ein Priester ist, denn wo erfährt man das noch? Des Weiteren darf man den Glauben nicht mutwillig Gefahren aussetzen. Es ist darum Sünde, ohne ernsten Grund glaubensgefährdende Literatur zu lesen, wenn man nicht durch ein solides Glaubenswissen befähigt ist, die gegen den Glauben angeführten Argumente zu durchschauen. Glaubensgefährdend ist nicht nur die Literatur erklärter Kirchenfeinde, sondern noch mehr die Bücher heretischer Theologieprofessoren. Diese Pflichten gegen den Glauben sind göttlichen Rechts. Sie sind keine Erfindung der Kirche. Die Kirche kann von diesen Pflichten nicht dispensieren und niemand kann sie selbst davon dispensieren. Schließlich kann man auch sündigen durch Mitwirkung bei Sünden gegen den Glauben. Formen der Mitwirkung sind, allgemein gesprochen, Anstiftung zur Sünde, Ermunterung, Gutheißung, Zulassung. Mitwirkung zur Sünde ist auch dann gegeben, wenn man schweigt und gewähren lässt, wo man aufgrund seines Amtes die Pflicht hätte, Einhalt zu gebieten. Der Kirchenrechtler Professor Dr. Georg May hat in einem mutigen Artikel auf diese Prinzipien hingewiesen und sie auf die heutige kirchliche Situation angewandt. Zitat: Bischöfe, die Irrlehrer wirken und das Volk vergiften lassen, machen sich mitschuldig an fremden Sünden durch Einwilligung. Bischöfe, die zu den Irrlehren von Theologen schweigen, obwohl ihr Amt sie verpflichtet zu reden, macht sich dadurch mitschuldig an dem Ruin zahlloser Seelen, der durch die Theologen hervorgerufen wird. Zitat Ende. So in seinem Aufsatz Fremde Sünden. Aus Liebe zu den Seelen war die Kirche immer auf den Schutz des Glaubens bedacht. Alle glaubensschützenden Maßnahmen der Kirche, einschließlich der Maßregelungen einzelner Theologen, sind deshalb nicht unmenschliche Akte gegen die Freiheit der Theologie, sondern Akte der Liebe gegenüber den Gläubigen. Denn die Gläubigen haben ein wahres und eigentliches Recht darauf, dass die Kirche ihnen den wahren Glauben verkündet. Diesem Recht entspricht auf Seiten der Kirche die Pflicht, dafür zu sorgen, dass im Namen der Kirche auch nichts anderes als der wahre Glaube gelehrt und verkündet wird. Heute sind die Gläubigen in eine eigenartige Situation geraten. Irrlehrer bestimmen zu einem großen Teil das Klima in der Theologie, so dass schon Erzbischof Düber einst meinte, die theologischen Fakultäten seien zersetzt. Religionsunterricht und Verkündigung befinden sich in einer schweren Krise. Die Schar jener, die noch am Glauben festhalten, ist in eine Minderheitensituation geraten. Nicht selten werden sie als Fundamentalisten abqualifiziert. Das tatenlose Zuschauen etlicher Oberhirten bei der Glaubenszerstörung hat viele Gläubige verunsichert und mutlos gemacht. Wenn sie zur Selbsthilfe schreiten und alternative Bewegungen gründen, werden sie als Störenfriede angesehen. Im schlimmsten Fall geht man gegen sie vor, im besten Fall mahnt man sie wie kleine Kinder zum Frieden. Der Hirte sieht seine Aufgabe nicht mehr darin, angesichts der Gefahr durch die Wölfe sein Leben für die Schafe einzusetzen, sondern Wölfe und Schafe zum Dialog miteinander zu führen. Der Glaube aber ist nicht verhandelbar und das Recht auf den Glauben auch nicht. Es ist alarmierend, wenn vielerorts die Forderungen der Kirchenvolksbegehrer mehr Aufmerksamkeit erfahren als die Hilferufe der Gläubigen, die vor Ort den Niedergang des Glaubens erleben müssen. Ein Blick auf die letzten Katholikentage zeigt, dass der Glaube zu einem Farbtupfer in einem vielfältigen Angebot herabgesunken ist. Er ist nicht mehr das allseits anerkannte Prinzip innerkirchlichen Handelns. Er ist nicht mehr die unbestrittene Richtschnur der Ausübung der Hirtengewalt. Er ist nicht mehr die Norm für das, was in der Kirche erlaubt ist oder nicht. Dass es im Richtungsstreit in der Kirche nicht nur um Reformen, sondern um den Glauben selber geht, wurde 1992 deutlich, als Rom den Katechismus der katholischen Kirche veröffentlichte. Damals hätte das päpstliche und bischöfliche Lehramt die Chance gehabt, anhand der Zurückweisung und der Kritik, die der Katechismus von theologischer Seite erfuhr, die latente Glaubensspaltung in der Kirche sichtbar zu machen und durch effektive Maßnahmen für Klarheit zu sorgen. Jene Kritik hatte gezeigt, dass es jenseits der Diskussion um die bekannten Reizthemen tatsächlich um den Glauben in seiner Grundsubstanz geht. Ich behaupte nicht, dass alle, die sich etwa für das Diakonat der Frau oder die Abschaffung des Zölibats einsetzen, vom Glauben abgefallen seien. Auch unter ihnen gibt es Rechtgläubige. Wohl aber muss gesagt werden, dass diese im Normalfall eine unheilige Allianz mit jenen eingegangen sind, die dieselben Forderungen aufgrund des Glaubensverlustes erheben. Ihr Glaube ist nicht mehr identitätsstiftend. Auch für die Kirche als Ganzes gilt heute aus soziologischer Perspektive, ihre stets vom Glauben gestiftete Corporate Identity hat sich aufgelöst in eine Vielzahl einander konkurrierender Interessengruppen. Der Glaube hat sich aus einem einigenden Band in ein polarisierendes Sondergut verwandelt. Die wichtigste Konsequenz, die sich aus der beschriebenen Lage ergibt, betrifft das Selbstverständnis der Gläubiggebliebenen. Sie müssen sich vor der Falle der Gruppenmentalität hüten. die Eltern, die auf eine glaubenstreue Erstkommunionvorbereitung ihrer Kinder bestehen, die Schüler, die sich gegen einen glaubensgefährdenden Religionsunterricht wehren, die Initiativen, die über Glaubensverfälschungen aufklären, machen keine Sonderinteressen geltend. Sie verlangen das, was ihnen Kraft ihrer Taufe von Rechts wegen zusteht. Und nicht nur ihnen, sondern allen Katholiken, auch jenen, die vom wahren Glauben nichts mehr wissen wollen. Wofür sie sich einsetzen, entspricht nicht den Interessen einer Sondergruppe, sondern dem Gemeinwohl der Kirche. Gleichzeitig bedeutet dies aber auch die heilige Pflicht, ein entsprechendes Verhalten an den Tag zu legen. Ständiges Lamentieren und Kritisieren, das sich Aufhängen an Kleinigkeiten, der Mangel an Unterscheidung zwischen Wichtigem und Unwichtigem, die Unfähigkeit, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, all diese unerfreulichen Phänomene sind nur ein Signal, dass man bereits in die erwähnte Falle geraten ist und sich angewöhnt hat, wie das beleidigte Mitglied einer benachteiligten Gruppe zu reagieren. Die Alternative kann nur darin bestehen, das Kreisen um sich selbst aufzubrechen und den Blick auf das Ganze der Kirche in liebender Glaubenshingabe und heiligem Seeleneifer sich der Neuevangelisierung und der Rettung der Seelen zu verschreiben, in der unerschütterlichen Freude darüber, dass wir durch unverdiente göttliche Huld zu denen gehören, die das kostbare Gut des Glaubens nicht verloren haben.